Was bedeutet überhaupt ein datengetriebenes Unternehmen? Muss ein Unternehmen überhaupt datengetrieben sein? Warum schreibe ich oder Sebastian Bücher? Das erfahrt ihr alles in der heutigen Podcast-Folge.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Sebastian. Der Sebastian stellt sich jetzt kurz vor. Wir selber kennen uns auch nur ein bisschen über LinkedIn. Von daher könnte es eine längere persönliche Vorstellung werden, Sebastian, vielleicht, damit du mir auch ein bisschen Hintergrundinformationen gibst. Aber was wir gemeinsam haben, ist, wir haben beide ein Buch über Data- bzw. datengetriebene Organisation gesprochen. Von daher mal gucken, wie deep die Folge heute wird.
Ja, freue ich mich total drauf. Aber dann stelle ich mich mal kurz vor. Also Sebastian Wernicke. Ich bin seit mittlerweile über 15 Jahren eigentlich im Bereich Daten unterwegs. Habe das mal ganz früh als Bioinformatiker gemacht, weil ich genetische Daten so spannend fand. Und bin dann über die Jahre dann immer stärker in den Bereich Data Science reingekommen. Habe zuletzt fast 7 Jahre lang als Chief Data Scientist bei der One Data, eines der größten Data Science Teams in Deutschland, aufgebaut. Und wie du gerade schon gesagt hast, diese ganzen Erfahrungen, was alles funktioniert und was nicht funktioniert, jetzt in einem Buch aufgeschrieben. Das heißt Data Inspired bei mir. Und ja, freue mich auch sehr auf die Unterhaltung und freue natürlich mich auch sehr, dass wir uns dann im März dann in Münster, glaube ich, bei der Data Unplugged Konferenz mal persönlich über den Weg laufen werden und da kennenlernen.
Warum hast du ein Buch geschrieben?
Ich glaube, das ist so ein bisschen, jetzt müssen wir aufpassen unter Autoren, ne? weil jeder...
jeder hat ein anderes Warum, glaube ich, oder?
Ja, schauen wir mal. Also bei mir eigentlich 2 Gründe. Also ich habe neulich eine Statistik gelesen, 40% aller Deutschen tragen insgeheim den Wunsch mit sich rum, ein Buch zu schreiben. Das heißt, also zu den 40% habe ich offensichtlich auch gehört. Ja. Und das andere ist, ich hatte immer so eine Datei bei mir auf dem Rechner, fragmente.txt. Und da habe ich dann immer, wenn ich irgendwas über Daten oder datengetriebene Organisationen erfahren habe, was ich gut fand, das immer gecopied und gepastet. Völlig unstrukturiert, aber es wurde dann eine sehr große Datei mit Gedanken. Und da habe ich mir immer gedacht, okay, jetzt sammle ich die doch mal, strukturiere die mal und dann kann ich einfach auch diese ganzen Beobachtungen, was gut funktioniert, was nicht funktioniert, also das wiederholt sich dann ja auch so im Laufe der Zeit immer wieder, kann ich das mal für mich selber sortieren und dann aufschreiben und hoffentlich dann auch an viele Leserinnen und Leser dann diese Erfahrungen weitertragen.
Mega, ja, guter Punkt.
Wie war es denn bei dir? Was war denn dein Grund? Jetzt bin ich doch neugierig.
Ja, ich hatte das Gefühl bei Douglas und vorher auch als Berater, dass man... Weißt du, du erarbeitest dir ein Thema, wie bei mir zum Beispiel das Thema Customer Data Plattform oder datengetriebenes Marketing. Wie gehst du es an und wie willst du es konzeptionell umsetzen? Und dann bereitest du im Kopf ja eigentlich oder auch wie bei dir jetzt in der TXT Themen auf.
Ja.
Und das Aggregat ja, die Währung im großen Unternehmen ist ja immer die PowerPoint-Präsentation. Da musst du es ja nochmal höher aggregieren und zur Verfügung stellen. Und hast aber diese ganze Recherche von Hunderten von Stunden jetzt mal übertrieben, nirgendwo wertgeschätzt und nicht den anderen zur Verfügung gestellt. Mhm. Und mein Podcast habe ich gegründet, um mit anderen über das Thema zu sprechen, genauso wie wir jetzt sprechen. Ja. Und umso mehr fand ich es dann eigentlich, das einmal zu strukturieren und runterzuschreiben. Und was bei mir so ein bisschen die Besonderheit ist, ich liebe ja Prozesse. Ich habe jemanden, der mich im Schreiben coacht. Das heißt, ich erzähle ihm so ein bisschen, was ich alles haben will, wie ich das aufbereiten will. Bei den ersten 2, 3 Büchern hat er gelacht und hat die Sachen weggeschmissen, die ich strukturiert hatte. Und hat dann gesagt, okay, lass uns mal gucken, wie wir es hinkriegen. Dann schreibe ich es runter oder ich diktiere sehr viel. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Rechtschreibprofi und habe dann zum Glück lieber jemand, der nochmal sozusagen drüber liest und mir die Rechtschreibung korrigiert, bevor es überhaupt in einen Verlag gibt. Weil sonst würde ich mich, glaube ich, schämen, wie schlimm ich da runterschreibe. Ja. Und das ist eigentlich, das ist cool. Weil das Geile ist jetzt auch, hast du es einmal in den Details nochmal niedergeschrieben, kannst du es wieder in unterschiedliche Aggregationsstufen packen. Also kannst du um die hellste kürzen, kannst eine Analogie draufpacken und immer wieder verpacken. Und das ist das Coole.
Also das geht mir ganz genauso. Also ich habe das Gefühl, dass ich dieses Thema zum ersten Mal in meinem Leben für mich selber auch im Kopf sortiert habe. Ja, und wenn du mich fragen würdest, so, was meinst du denn dazu, dann kann ich es jetzt hoffentlich einigermaßen strukturierter wiedergeben, als ich es davor hätte. Ne? Weil dann kommen einem Gedanken, dann kommen wieder Gedanken auf die Gedanken drauf und so. Das ist ja.
Ja. Und dann kannst du es immer wieder lesen, passt der rote Faden, fehlt der rote Faden. Und das kannst du in einer Story, wenn du eine halbe Stunde eine Präsentation machst, kriegst du das hin, aber wenn du 150, 160 Seiten schreiben darfst, dann ist es ja umso wichtiger, nochmal einen roten Faden zu haben. Und mein allererstes Buch war wirklich auch so, das habe ich fertig geschrieben und der liebe Christian Bockermann, der war vorher bei Douglas, ist jetzt Professor, der hat sich das ausgedruckt und es kam nur rot zurück. Also ich war schon fertig mit dem Schreiben. Der Buchcoach war schon vorher drauf und ich dachte, es passt alles und er meinte, Katastrophe, es fehlt komplett der rote Faden. Jetzt so langsam komme ich mit rein und der Dezember war sehr geprägt mit abends Buchschreiben, weil ich bei der Ramona ein Buch mithelfen durfte zu schreiben zum Thema AI-Literacy. Ich durfte jetzt auch mal Gastbeiträge schreiben, dann habe ich gesehen, wie die Bücher strukturieren oder wie der Entstehungsprozess für die Buchstruktur da ist. Und das ist schon sehr spannend.
Sehr cool.
Cool. Ja, Sebastian, jetzt können wir dich gleich mal testen. Wir wollten ja über das datengetriebene Unternehmen oder Organisation sprechen. Und du hast gesagt, du hast in deiner TXT-Datei viel gehabt, was funktioniert und was nicht funktioniert und was du gut findest. Kann man sagen, was der größte Fehler ist, um nicht datengetrieben zu werden?
Also ich glaube, um vielleicht noch eine Sache reinzuschieben, also einer der Gründe, das Buch zu schreiben, ist ja auch, ne, jetzt haben wir gerade von der Tiefe geredet, genau in diese Tiefe auch mal gehen zu können und sich genau zu überlegen, also was sind genau die Faktoren und was sind auch nicht die Faktoren? Weil ich glaube, diese Frage nach dem, was ist das eine Erfolgsrezept oder was ist der eine Knackpunkt, die ist ja immer so ein bisschen sehr überspitzt. Und ich glaube, gerade beim Thema Daten, wenn man das wirklich vollumfänglich einsetzen will, dann gibt es nicht diesen einen Faktor. Es gibt natürlich so gewisse Dinge, und das sind dann in meinem Buch eben die Erfolgskonzepte, nach denen jedes Kapitel strukturiert ist, wo ich sage, ja, die kommen mir immer wieder unter und auf die muss man wahrscheinlich auch einfach besonders achten. Und ich glaube, so einer der Faktoren, der relativ prominent ist und der für mich auch eine der Motivationen war, das Buch zu schreiben, ist, dass es bei einer datengetriebenen Organisation entgegen dem Namen erstmal gar nicht so sehr um Daten geht. Also ne, bei Daten denkt man ja sofort an, welche Technologie muss ich mir jetzt einkaufen, welche Datenbanken, welche Datenexperten brauche ich. Und es beim datengetriebenen Unternehmen ja eigentlich eher darum geht, erstmal sich zu fragen, okay, wie treffen wir denn eigentlich Entscheidungen heute und wie wollen wir denn Entscheidungen zukünftig treffen? Und wenn es um Entscheidungen geht, dann geht es ja nicht nur um die Datenexperten, sondern dann geht es ja vor allen Dingen auch ums Business, dann geht es um die Fachexperten, die sagen, irgendwie fühle ich mich nicht wohl mit meinen Entscheidungen heute. Du hast es ja auch in deinem Buch sehr schön aufgeschlüsselt, ne? Was ist eigentlich eine bessere Entscheidung? Also damit auch, was ist eine schlechtere Entscheidung? Das ist zu langsam, das ist zu ungenau, ich bin mir zu unsicher. Und dann Daten eine Antwort sein können. Und wenn man eben ein datengetriebenes Unternehmen werden will, dann sagt man halt, für uns sind Daten die Antwort auf ganz viele von diesen Problemen. Und ich glaube, das muss man anerkennen. Mhm. Und wenn man sagt, wir wollen datengetrieben werden, einfach weil wir ein bisschen weniger Bauchgefühle haben wollen und weil das jetzt mit der AI auch so spannend ist, dann hat man, glaube ich, nicht ganz umrissen, wie groß eigentlich dieses Unterfangen ist und was das auch für eine Transformation bedeuten kann. Da verschiebt sich das Organigramm, da verschieben sich Machtverhältnisse im Unternehmen. Mhm. Es wird dann ja auch teilweise mit Daten richtig politisch. Und ich glaube, das muss man wissen. Das soll auch niemanden Angst machen. Es ist halt einfach bloß so ein bisschen so, wie wenn ich sage, ne, ja, ich, das ist ja auch das Beispiel vom Triathleten in deinem Buch, ne? Also wenn ich sage, ich will jetzt Triathlet werden, also esse ich ein bisschen gesünder und mache zukünftig ein bisschen mehr Sport, ja, so werde ich nicht Triathlet. Und ich glaube, genauso ist es bei einer datengetriebenen Organisation. Wenn ich sage, naja, dann nehme ich halt zukünftig einfach ein bisschen mehr Daten her, dann ist das zu kurz gegriffen. Das kann auch helfen, da kann ich auch gute Use Cases machen, aber dann werde ich nicht langfristig eine Organisation, die wirklich Daten einsetzt, um besser zu werden, um effizienter zu werden, um neue Geschäftsmodelle auf die Beine zu stellen. Hm.
Soll ich dir ein Geheimnis verraten?
Immer. Allen, ne? Da hören andere zu. Also.
Und vor allem ein Lob geben. Data Inspired heißt ja dein Buch. Hm. Und ich finde Data Inspired viel charmanter als datengetriebenes Unternehmen, weil dieses Datengetrieben, dieses Getrieben ist eigentlich ein sehr, sehr negatives Wort. Und wenn du dir weiter anschaust, wie du gerade sagst, du willst eigentlich bessere Entscheidungen machen, du willst eigentlich helfen, das Unternehmen besser zu machen und du dir dann anguckst, wie ist eigentlich das Verhältnis von Data Analysten, Data Scientisten zu der Fachabteilung, also wie ist eigentlich da das Zusammenspiel, dann habe ich oft das Gefühl, dass sich die Fachleute getrieben fühlen, also sehr besserwisserisch die Leute hingehen und sagen, hier, du musst und du sollst und das geht nicht anders und das ist ja gar nicht der Zweck, sondern in einer anderen Podcast-Folge, die ich jetzt gerade erst frisch aufgenommen habe, haben wir diese Analogie des Handwerkers genommen und eigentlich bist du ja ein Mentor und ein Coach. Diese Person soll selber ihre Entscheidungen treffen. Du willst helfen, zu sagen, was ist das richtige Werkzeug? Es muss nicht zwangsweise AI sein, es muss nicht zwangsweise Data sein. Und dadurch ist inspired oder data informed, das habe ich auch mal in einem YouTube-Video, glaube ich, erklärt, was die Unterschiede sind. Das ist vielleicht der bessere Begriff dazu, statt sich treiben zu lassen. Ja? Du willst ja nicht getrieben sein.
Also danke erstmal für das Kompliment. Und ja, also eigentlich hast du jetzt gerade die Genese des Buchtitels beschrieben, ne? weil ich gesagt habe, ich möchte ein Buch über was Datengetriebenes schreiben und bin dann auch wieder an diesem Wort getrieben, einfach so dermaßen hängen geblieben, weil es natürlich auch so eine gewisse Alternativlosigkeit suggeriert. Ne, da beschwört man dann ja auch so Fantasien herauf. In Zukunft wird der Mensch nicht mehr gebraucht. Jetzt entscheiden hier nur noch die Daten und die Fakten. Und so ist es ja überhaupt nicht. Und dieses andere Element, also ich fand auch das Wort inspiriert deshalb schön, weil es ja so eine gewisse positive Emotionalität hat. Also wenn man einfach sagt, das Datenthema, wenn man das Wort Daten sagt, dann klingt das ja erstmal relativ trocken. Also ich habe im Buch mich lange zurückgehalten davor, überhaupt das Wort Daten mal zu definieren oder so, weil ich immer fand, boah, da wird das dann gleich so ganz trocken und kriege ich da den Leser überhaupt noch durch diese Reise. Und Daten können ja auch was total Inspirierendes sein. Da eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, da eröffnen sich neue Freiräume, da eröffnet sich Gestaltungsraum. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei Daten getrieben dann meistens im Hintergrund bleibt, ne? Dass Daten eigentlich auch etwas sehr Begeisterndes sein können, wenn man das richtig macht. Und das nicht nur für die Daten-Nerds, zu denen ich mich jetzt ja irgendwie auch zähle, ja, aber eben auch für eine Fachabteilung, die sagt, ach, guck mal, das ist jetzt möglich. Jetzt wissen wir, was da draußen los ist. Jetzt sehen wir Dinge über unsere Kunden zum Beispiel, die konnten wir vorher einfach nicht sehen. Das ist ja was Begeisterndes mitunter und nicht eben nur ein, naja, du entscheidest heute nicht gut und deshalb setzen wir dir jetzt die Daten da irgendwie vor die Füße. Das ist es ja nicht. Und jetzt habe ich es ja gerade schon eingangs beschrieben, so eine Transformation, also zu sagen, wir wollen mehr mit Daten arbeiten, ist ja ein riesiges Unterfangen. Da muss ich ja die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen wirklich mitnehmen. Und das heißt nicht nur eine Data Literacy Schulung oder irgendwie sowas, sondern wirklich auch für dieses Thema Daten da abholen, was das ist. Und wenn ich da immer nur von Daten getrieben rede, dann kriege ich das ja gar nicht hin. Also da muss ich ja auch irgendwie eine positive Vision irgendwie hinmalen, der man dann auch irgendwie folgen kann und wo man dann auch sagt, okay, diese Begeisterung, die gehe ich ein Stück weit mit. Auf jeden Fall. Ne?
Das ist ein spannender Punkt, Sebastian, weil mir hat mich jemand in einem Gespräch gefragt, warum machst du eigentlich deinen Podcast oder warum machst du die Themen? Was treibt dich an? Was ist dein Ziel? Und ich möchte eigentlich Impact setzen, also dass genau dass bessere Entscheidungen getroffen werden, dass Daten genutzt wird oder dass Daten als ein Werkzeug mit erkannt wird und dass verstanden wird, wie das Werkzeug funktioniert und wann man es einsetzen kann.
Ja, deshalb höre ich den ja auch. Und wie viele andere auch.
Ich glaube, dass wir oft, wenn ich mit anderen Leuten spreche, versuche ich sehr begeistert, Daten zu platzieren. Letztens hat auch ein Mitarbeiter oder ein Bereichsleiter, Director von einem Kunden zu mir gesagt, er findet es ein bisschen schade, weil er hat den Eindruck, wenn ich über Daten spreche, dass ich sage, Daten ist die Lösung für alles. Das ist spannend mit dir zu diskutieren, weil ich sage, dann habe ich ihm klar gemacht, nee, das ist nicht so, aber ich bin gewohnt, Daten schon ein bisschen verkäuferisch zu platzieren. Das hört sich jetzt negativ an, aber weil sonst nicht verstanden wird, dass es hilft. Also sonst, wenn du noch eine andere These und dann bin ich mit meinem Monolog fertig, aber wenn du dir sonst klassische Führungskräfte vorstellst, die kommen zum Beispiel aus dem Einkauf oder aus einer anderen Richtung und sind deswegen Geschäftsführer geworden und was die gut können, ist den Einkauf zu leiten. Ja. Da sind die perfekt drin, da haben die Erfahrung. Aber als Geschäftsführer oder als Bereichsleiter hast du plötzlich eine ganz, ganz andere Bandbreite, die du verantwortest. Und da musst du methodisch und analytisch vorgehen, weil damit kannst du deine Entscheidung besser machen. Und deswegen versuche ich umso mehr sozusagen Daten zu platzieren, weil die haben ja schon ein Werkzeug, was sie mehr oder weniger immer nutzen. Und deswegen muss man vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen oder ich weiß nicht, ob ich es richtig erkläre oder sozusagen das andere Werkzeug auch promoten und anpreisen, damit sie auch das mal testen. Es ist nie, Daten ist der Heilmittel für alle, aber es ist klar, es kann für gewisse Dinge gut funktionieren.
Ja, es ist ein totaler Balanceakt. Also ich merke auch bei mir so ein bisschen so eine Hin- und Hergerissenheit, weil natürlich ich das einerseits ganz genauso sehe, ne? Also eben dieses Thema Daten, das kommt so ein bisschen trocken daher oder verursacht ja manchmal auch so ein bisschen Ängste, ne? Wo man sagt, boah, werde ich das denn jetzt überhaupt verstehen oder so, ne? Wo man auch ranführen muss und sagen, nee, das ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert im Kern. Manchmal dann die ganze Technik dahinter schon, aber damit muss man sich ja gar nicht im ersten Moment beschäftigen. Also bin ich völlig bei dir. Erstmal sehr positiv. Gleichzeitig versuche ich natürlich, so wie du es jetzt auch angedeutet hast, schon auch realistische Erwartungen zu wecken und bei einigen Sachen auch wirklich zur Vorsicht zu mahnen. Also zu sagen, jetzt zum Beispiel gerade beim Thema künstliche Intelligenz erleben wir das ja schon sehr oft, dass da einfach sehr viel Hype ist, der ja erstmal gut tut, weil Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird, weil ganz oft verstanden wird, schaut mal, wie leistungsfähig eigentlich solche Technologien sein können. Und gleichzeitig dann natürlich immer die Hoffnung besteht, ja, cool, dann machen wir jetzt nächste Woche auch KI oder AI. Neulich gab es so einen bayerischen Politiker, der gesagt hat, KI oder AI, wir wollen beides. Ja. Und das, wo man dann halt sagen muss, naja, also das ist eine ganz tolle Technologie, aber ihr braucht die eventuell gar nicht oder zumindest braucht ihr die nicht schnell, weil mit Daten arbeiten heißt nicht, dass ihr das Allerneueste, das Allerheißeste irgendwie aus dem Silicon Valley verwendet und jetzt noch euch in die Schlange stellen muss, um diese Nvidia-Chips zu kaufen oder keine Ahnung was, sondern auch einfach sein kann, dass man sagt, schafft doch mal in einem Bereich, wo ihr momentan keine Transparenz habt, was die Zahlen angeht, schafft doch da einfach mal Transparenz. Hm. Das klingt halt immer so basisch und billig, aber das ist es ja gar nicht. Ne? Fangt doch erstmal mit ein paar KPIs an, fangt mal an zu messen, schaut mal, was das dann auch heißt und wie es euch damit geht. Also ob das dann überhaupt nützlich ist oder ob ihr dann irgendwie ganz viel Aufwand in Messungen steckt, die ihr dann nicht anschaut. Also man kann sich auch so an dieses Thema rantasten. Und deshalb bin ich dann immer so ein bisschen, wenn es um Daten geht, einerseits natürlich sehr versucht, da viel Begeisterung zu wecken, weil ich glaube, das Thema braucht auch diese Begeisterung. Richtig. Und gleichzeitig natürlich aber auch immer zu sagen, wie du es auch gesagt hast, mit dieser Allheilmittelfantasie muss man wahnsinnig aufpassen, weil das Daten natürlich einfach nicht sind ein Allheilmittel. Und es gibt da ein Kapitel in dem Buch, da geht es auch relativ um einen einfachen Aspekt eigentlich, nämlich um die datengetriebene Steuerung. Also wirklich so ganz klassisch, so messen mit KPIs, steuern mit KPIs. Und da habe ich dann auch die Recherche sehr genossen, weil ich dann so mal so 30, 40, 50 Jahre zurückschauen konnte, weil da nämlich so die ersten Statistiker auf die Idee kamen, Unternehmen mit Daten wirklich zu steuern. Und alle von denen sind dann nach ein paar Jahren zu dem Schluss gekommen, Vorsicht bei der Steuerung mit Daten. Das ist erstmal ganz gut, aber das ist so ein bisschen wie Koffein. Wenn man da zu viel davon nimmt und dann versucht, irgendwie alles in KPIs zu packen, alles mit Daten zu steuern, ja, spannend. Das geht schief. Also da gibt's einen Statistiker, der hat das auf die Liste der 7 Todsünden des Managements aufgenommen. Ein Statistiker, ja, der gesagt hat, reine zahlengetriebene Steuerung ist ein teurer, teurer Fehler. Lass das bleiben. Und das fand ich einfach toll, ne?
Ist vollkommen richtig. Das ist auch, was ich versucht habe vorhin zu sagen, Sebastian. Ja. Extrem funktionieren nie, sondern du musst einen guten Weg finden. Und zum Thema Data Informed, Data Inspired und sozusagen Data Driven, wenn man die sozusagen vielleicht so als Kette nimmt, dann kann natürlich Data Driven eher als, man kann viele Sachen automatisieren verstanden werden, aber man sollte das nicht ins Extreme machen. Und was spannend ist bei den Themen, ist, viele starten ja am anderen Ende. Also ich habe jetzt letztens auf einem Meetup jemanden kennengelernt, der ist Freelancer-Controller. Der meinte, es gibt Unternehmen, die machen 20 Millionen Euro Umsatz, die haben keine Controlling-Abteilung. Da kommt er als Freelancer rein und guckt sich die Zahlen an. Wo ich sage, okay, krass. Wie kann man mit 20 Millionen Euro Umsatz oder mehr keine Transparenz über sein Business haben? Also denen geht's anscheinend zu gut.
Das Geschäft läuft offenbar recht ordentlich. Ja,
kann vielleicht höchstwahrscheinlich noch viel besser laufen, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Aber wie immer wieder faszinierend, dass doch vor allem, und das habe ich versucht in meinem Buch irgendwie mit reinzunehmen, die Entscheidungen, die jetzt neuerdings Manager treffen müssen, sind weitreichender und müssen in einer kürzeren Zeit entschieden werden. Dafür brauchst du doch zwangsweise so viele Werkzeuge wie möglich oder so viele Informationen wie möglich, um diese Entscheidung gut zu treffen.
Ja, also einerseits schon. Ich glaube, da kommt dann aber, also das wäre jetzt mein Positivteil sozusagen. Ich glaube, ich würde dann aber an der Stelle auch immer so ein bisschen einschränkend sagen, so viele Informationen und Daten wie möglich ist natürlich erstmal gut. Aber all diese Daten werden mir in der Regel nicht die Entscheidungen abnehmen, die ich als Führungskraft treffen muss. Und das ist ja manchmal so eine Hoffnung, ne? Also dieses ständige Entscheiden unter hohem Druck ist ja auch anstrengend und es ist schwierig. Also da auch allen Respekt vor Entscheiderinnen und Entscheidern, die das immer wieder machen müssen, ganz häufig. Aber ich kann mir noch so viele Daten ins Haus holen. Bei ganz vielen Themen werde ich trotzdem noch die Entscheidung selber treffen müssen. Da bin ich nicht aus der Verantwortung raus, weil ansonsten könnte ich es ja auch automatisieren. Dann wären wir wieder bei dieser anderen Ebene, wo ich sage, naja, wenn es aus den Daten heraus eigentlich glasklar ist, wie ich handeln soll, was weiß ich, wie ich irgendwelche Maschinen aussteuere oder Marketingkanäle oder so, dann brauche ich gar keinen Entscheider mehr, dann brauche ich gar keinen Manager mehr, das kann ich automatisieren. Häufig ist es ja aber so, dass wir dann von zum Beispiel so strategischen Entscheidungen reden, wie einem Markteintritt. Und da werde ich mir natürlich alle Daten, die ich kriegen kann, über diesen Markt besorgen und auch über vergleichbare Märkte und sagen, ja, wie ist da die Demografie, was kaufen die, was interessiert die und so. Aber letzten Endes bin es dann immer noch ich, der sagen muss, ja, gehen wir jetzt in diesen Markt, gehen wir nicht in diesen Markt, wann gehen wir da rein, wann gehen wir da nicht rein. Ja. Und das ist immer so dieser eine Enttäuschungsaspekt, ich nenne es jetzt mal grob Enttäuschung, ja, bei Daten, vor dem ich dann immer so ein bisschen sage, da müsst ihr aufpassen. Also es ist völlig klar, dass ihr bessere Entscheidungen treffen werdet, wenn ihr euch so viele Daten wie möglich besorgt. Aber erwartet nicht, dass die Entscheidungen einfacher werden, weil die bleiben kompliziert und mit mehr Daten werden sie vielleicht mitunter sogar noch komplizierter. Es muss sein, da muss man durch. Aber leider wird es nicht leichter immer.
Jetzt habe ich vorhin so drüber gesprochen, was glaubst du, was das größte Problem ist? Was glaubst du, wo stehen die meisten Firmen? Du hast wahrscheinlich viele Firmen gesehen und du hast ja erzählt, du hast mit das größte Data Science Team in Deutschland aufgebaut. Ich glaube, Data Science ist natürlich schon, da brauchst du viele Informationen oder hast viele Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Was glaubst du, wo steht gerade vielleicht der deutsche Mittelstand? Weil die Enterprise-Kunden, ist klar, die haben meistens auch genug Geld, um irgendwie in Sachen zu investieren. Wo steht der deutsche Mittelstand gerade beim Thema bessere Entscheidungen treffen?
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Also ich, jetzt verlasse ich mich mal nicht auf meine Bauchgefühle, sondern eher so auf die Daten und Zahlen, die wir da haben. Und die schauen momentan nicht sonderlich gut aus. Also es gibt so, die Beratungen, die machen das ja ganz gerne, ne, dass sie da immer so Umfragen erheben. Und eine Beratung BCG sagt, bei so digitaler Transformation hat man eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 30%. Was auch heißt, eine Wahrscheinlichkeit von 70%, dass sowas scheitert aktuell. Also bei größeren Transformationsprojekten. McKinsey, die andere Beratung, die kommt auf noch schlechtere Zahlen, die sagen so Erfolgswahrscheinlichkeit 10-15%, die sind da so ein bisschen strenger und sagen, erfolgreich war es wirklich nur, wenn es alles das geholt hat, was man vorher versprochen hat. Und da gibt es noch in den USA so ein Executive Survey von New Vantage Partners, der jährlich rauskommt. Und wenn man in die reinschaut, ist dann natürlich nicht mehr deutscher Mittelstand, sondern amerikanische Unternehmen, aber da stagniert das auch. Also wenn man dann die Unternehmen fragt, so wie kommt ihr mit Datenkultur, datengetrieben und so voran, sagen alle immer, ja, nicht so richtig. Ne? Das sind die Daten. Ne? Die persönlichen Eindrücke, da würde ich das so ein bisschen differenzieren. Also ich habe viele Unternehmen erlebt, die in einzelnen Projekten und Initiativen sehr erfolgreich waren. Da hat irgendwie alles gepasst. Ne? Da hatte man ein gutes Thema, da hatte man irgendwie die Unterstützung des Top-Managements, was ja in einem kleineren Unternehmen auch immer gut ist, ne? Sagt dann einfach der Geschäftsführer, ja, das machen wir jetzt, und dann klemmt man sich da auch dahinter. Das ist ja das Angenehme, auch da unterwegs zu sein. Und dann kann man so Projekte auch wirklich zum Erfolg bringen. Und Erfolg ist für mich, muss ich auch immer sagen, wirklich so Geld verdienen oder Geld sparen. Also nicht so, da haben wir jetzt einen schönen Piloten hingestellt oder guck mal unser Leuchtturm im Showroom oder so, sondern wirklich, wo man sagt, nee, das ist jetzt bilanzwirksam zum Erfolg geführt worden, dass wir Daten eingesetzt haben. Wir haben die Lagerhaltung optimiert, da sparen wir uns jetzt Geld. Hatten wir ja, das ist ja ein schönes Beispiel, was du auch in deinem Buch zitierst, ne, dass ein Autohersteller sagt, ich kann jetzt mehr Sonderausstattung verkaufen dank Daten, und das ist einfach messbarer Erfolg und das ist großartig. Außerhalb von diesen Einzelprojekten aber habe ich den Eindruck, dass man sich noch schwer tut, diese einzelnen Erfolge wirklich zu replizieren und in so einen gesamthaften Erfolg reinzuführen. Also dass man nicht nur sagt, ja, wenn es um das Thema Digital und Daten geht, guck mal, hier sind unsere drei erfolgreichen Projekte und die sind auch super, keine Frage. Aber sagen kann, nee, wir haben jetzt hier wirklich so einen gesamthafteren Transformationsprozess angestoßen. Also wir erhöhen die Erfolgsquote für unsere digitalen und Datenprojekte wirklich nachhaltig. Wir haben hier geschafft, das in die Fachabteilungen das Thema Daten wirklich wesentlich näher reinzubringen. Und da sehe ich so ein bisschen so einen Bruch. Also wenn man die Aufmerksamkeit drauf hat, dass sich auf ein einzelnes Thema fokussiert, das gelingt, auch nicht immer, aber es gelingt häufig und mit gutem Erfolg. Aber dieses so, ich nehme das gesamte Unternehmen mit und führe das jetzt in eine Zukunft, in der das Thema Daten und dann natürlich auch zwangsläufig KI eine wesentlich größere Rolle spielen wird. Da tut man sich momentan noch so ein bisschen schwer, weil es natürlich auch einfach dann eine viel größere Hürde ist, die es da zu überspringen gilt.
Ja, das ist ein spannender Punkt, weil du kannst natürlich nicht verargumentieren. Viele sagen ja auch, ja, ohne Daten wären die Entscheidungen dann noch schlimmer. Also man muss es machen, weil es sozusagen die Grundlage ist. Ich habe schon das Gefühl und tue ich mich extrem schwer, also weil die Sachen, die du jetzt gerade alle angesprochen hast, die benötigen ja auch eine Grundlage in der Architektur, eine Grundlage in der Organisation. Und dann hast du ein Investment von X und dieser eine Use Case kann im besten Fall ein Mehrfaches an Ergebnis bringen, wie der Aufwand dafür war. Das ist ja der Klassiker.
Hoffentlich, ja.
Aber meiner Ansicht nach kommst du auch erst zu diesen Use Cases, wenn du diese Grundlage gemacht hast. Und viele Unternehmen, das fällt mir auf, und da wollte ich sozusagen deine Meinung ein bisschen hören, ist, hast du ja jetzt gerade von der anderen Seite so ein bisschen beleuchtet, ist, die ganzen Mittelständler investieren noch nicht in diese Grundlage. Also sie würden nie sehen, wo haben sie gerade Potenzial. Meiner Ansicht nach, jetzt mal böse gesprochen, du hast eher ein Bauchgefühl, du könntest jetzt hier die Logistik optimieren. Dadurch stellst du, glaube ich, auch mal Menschen von anderen Unternehmen ein, die sagen dann, die Vergleichskennzahl im anderen Unternehmen war so, also kann man es besser machen. Aber würdest du Transparenz schaffen im Unternehmen über Lagerlogistik, über alle Themenbereiche, könntest du schneller Optimierungsfelder erkennen, die du dann wieder brauchst. Und dann, ganz wichtig, und ab dann ist es egal, ob du dieses Optimierungsfeld mit Data machst oder ob du dieses Optimierungsfeld irgendwie mit Prozessoptimierung machst oder mit irgendwas anderes, aber die Transparenz mal zu leigen. Und dadurch hast du so diese Situation. Auf der einen Seite hilft Data wirklich Transparenz zu schaffen, Grundlage zu bauen. Und auf der anderen Seite kann aber auch Data als Werkzeug für Problemlösung eingesetzt werden. Also beides. Du hast einmal die Taschenlampe und einmal das Werkzeug, was du brauchst.
Ja, hat ganz viele Rollen. Ja, das stimmt. Ja. Also auch wieder so der Luxus der Recherche. Es gibt so ganz interessantes historisches Beispiel, was den Umbau von Unternehmen angeht. Und das ist die Elektrifizierung, also vor über 100 Jahren, wo man gesagt hat, ja, diese großen, dicken Dampfmaschinen, die sind ganz schön schwierig, ineffizient und gefährlich. Jetzt haben wir ja den Strom. So, es ist völlig offensichtlich, dass Strom eine viel bessere Lösung ist als eine Dampfmaschine an ganz vielen Stellen. Ist auch weniger gefährlich und teuer und alles. Und trotzdem hat es 30 Jahre gebraucht, mindestens je nachdem, wie man rechnet, bis die Fabriken sich wirklich im großen Stil umgebaut haben. Und warum? Weil eine Fabrik, die mit einer Dampfmaschine läuft, nicht einfach so umgebaut werden kann, dass man die Dampfmaschine rausreißt und den Elektromotor reinsetzt. Das funktioniert nicht, sondern Elektromotoren sind vor allen Dingen dann leistungsfähig, wenn man eben ganz viele kleine überall verteilt, ne, und nicht mehr die mechanische Energie quer durch die Fabrik dann verteilt, sondern halt den Strom per Kabel, was ja viel leichter ist. So. Dieser Umbau der Fabrik und der Aufwand, der damit verbunden ist, der hat dazu geführt, dass das so lange gedauert hat, auch wenn völlig klar war, irgendwann wird es keine Dampfmaschinen mehr geben im großen Stil. Und ich glaube, dass das ein sehr schönes Beispiel ist, auch wenn man sagt, okay, jetzt ich möchte wirklich Daten durch und durch in einem Unternehmen einsetzen. Dann ist das halt mehr als dieser erste Schritt. Also der erste Schritt, ne, ich lasse erstmal die Prozesse alle so, wie sie sind und setze da erstmal eine Transparenz drauf. Das kann ich ja noch relativ gut machen. Also dass ich sage, ich messe jetzt mal, ich schaffe mir eine Datengrundlage und dann kann ich vielleicht auch besser entscheiden, wie ich den Prozess, so wie er heute ist, aussteuere.
Ja.
Aber ein wirklich datengetriebenes Unternehmen würde ja noch viel weitergehen. Da würde man ja sagen, naja, mit den ganzen Möglichkeiten, die sich mit Daten und Digitalisierung ermöglichen, brauche ich den Prozess denn eigentlich so noch? Oder ist der nicht zukünftig völlig anders strukturiert? Sind da nicht völlig andere Leute? Also eins meiner Beispiele, zum Beispiel in der Versicherung. Wenn ich sage, ich habe heute ein Team von 20 Mitarbeitern, die Anträge bearbeiten, dann ist es nicht so, dass in Zukunft, wenn ich dann jetzt Daten wirklich konsequent einsetze, dann immer noch 20 Leute Anträge bearbeiten und dann zwei daneben sitzen, die sich mit Daten auskennen, sondern da werde ich das komplette Team umstrukturieren. Das sind dann auf einmal vielleicht nur noch 10 Leute. Das ist immer noch das, was jeder sieht, ne? Es wird so ein bisschen kleiner, weil alles effizienter und automatisierter wird. Aber vor allem diese 10 Leute, die bearbeiten auch keine Anträge mehr, sondern vielleicht noch ein oder zwei von denen, ne, für irgendwelche Sonderfälle. Aber die anderen, die beschäftigen sich mit dem Training von Modellen, die jetzt Anträge bearbeiten. Die beschäftigen sich mit der Qualitätssicherung von Modellen. Also mit Modellen meine ich natürlich jetzt so Datenmodelle, Machine Learning Modelle, die Anträge bearbeiten. Das heißt, das ist ein vollständiger Umbau in einigen Bereichen, der da stattfindet. Und ich glaube, da tue ich mich natürlich als Außenstehender dann auch ein bisschen leicht zu sagen, ja, aber ihr müsst ja diesen Umbau machen. Ich kann gleichzeitig komplett nachvollziehen, dass man da auch davor zurückscheut, weil man ja wirklich sagt, okay, wenn wir jetzt konsequent data-driven werden, dann bleibt in den nächsten 5 bis 10 Jahren kein Stein mehr auf dem anderen. Irgendwie ist es alternativlos, das wird kommen. Und gleichzeitig natürlich mit den ganzen Investitionen, dem ganzen Risiko, was da einhergeht, finde ich es auch sehr nachvollziehbar, wenn man dann einfach sagt, okay, dieses Jahr vielleicht noch nicht, da warten wir noch ein Jahr. Das ist natürlich eine gefährliche Strategie, weil irgendwann ist es dann auch zu spät. Also man muss damit jetzt schon anfangen. Aber vielleicht auch einfach nur so ein bisschen Empathie, glaube ich. Also ich sehe den Zustand, ähnlich wie du ihn da auch siehst, ne, dass das einfach schwierig ist. Gleichzeitig glaube ich, die Veränderung, die wir da sehen, die ist ganz schön massiv und da verstehe ich dann auch, wenn jemand sagt, boah, da scheue ich noch so ein bisschen zurück davor und dann ist es natürlich unsere Aufgabe, also deine und meine wahrscheinlich dann auch einfach erstens die Begeisterung da reinzubringen und andererseits natürlich auch aufzuzeigen, dass man den Weg gehen muss und dann natürlich auch konkrete Lösungsansätze dann aufzuzeigen und zu sagen, ja, so müssen wir das jetzt gehen, ne? Und hilft ja nichts am Ende.
Musste gerade mitschreiben, weil ich darf noch zu AI und dem anderen Thema KI, wenn ich jetzt den Witz von vorne weitermache, eine Keynote halten. Und es ist eigentlich ein gutes Beispiel mit dem Dampf und dem Elektro.
Ja.
Was haben die Firmen gemacht, die schneller umgestiegen sind? Haben die sich getraut, das zu tun? Weil auch da nochmal, und ich glaube, da sind wir beide der gleichen Meinung, es ist ja nicht ein, wir bauen jetzt die Firma um und dann ist nur statt Dampf Elektro oder statt irgendein Bauchgefühl Data drin, genau. Sondern es sind ja ganz, ganz, ganz viele bewegliche Teile gerade drin. Und das ist ja nicht nur der eine Teil, der sich verändert.
Ja, also Daten ist letzten Endes ein Führungsthema. Also das ist meine Meinung, aber auch mit jedem, mit dem ich mich bislang unterhalten habe, der da tiefer in dem Thema drin ist und auch da damit erfolgreich unterwegs ist. Im Endeffekt ist es immer ein Führungsthema und damit meinen wir wirklich auch dann Top-Management an der Stelle, die im Prinzip sagen müssen, die strategischen Herausforderungen, die ich als Unternehmen habe, die kann und will ich nur so lösen, dass ich mich richtig tief in dieses Thema Data, also darauf einlasse und die dann auch so ein Thema wirklich nachhaltig dann über die Zeit einfach begleiten und auch führen. Also das ist wirklich... Ja, du hast es gerade gut zusammengefasst, ne? Die haben sich getraut und die haben sich nicht nur initial getraut, sondern dann natürlich auch den langen Atem bewiesen, der halt einfach notwendig ist, um das dann auch wirklich durchzuziehen. Und dann kann man sowas, glaube ich, auch zum Erfolg durchaus bringen. Ich bin natürlich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt so, das ist jetzt Top-Management-Aufgabe, weil ich glaube, Top-Manager oder CEOs bekommen jeden Tag 2000 Mal gesagt, was denn jetzt eigentlich ihre Hauptaufgabe oder Top-Aufgabe sein sollte und haben da deshalb auch, glaube ich, einen ganz guten Filter. Gleichzeitig, wenn man das wirklich aus einer unternehmensstrategischen Brille betrachtet und sagt, jetzt lass uns mal gar nicht über Daten reden, sondern lass uns mal anschauen, was sind denn wirklich die geschäftlichen Herausforderungen? Also zum Beispiel bei einem Maschinenhersteller zu sagen, wir stellen Maschinen her, die Konkurrenz stellt Maschinen her. Rein mechanisch sind diese Maschinen nicht mehr unterscheidbar voneinander. Wir haben an der Stelle keine Differenzierung mehr. Dann ist es völlig klar, dass Daten eine wahnsinnig gute Antwort auf die strategische Herausforderung der Differenzierung sind. Also da kommt man dann vom Business und kann dann eben wirklich sagen, okay, hier ist Daten nicht zum Selbstzweck oder weil wir irgendwie eine Datenbank bauen wollen oder coole Tools haben, sondern weil Daten einfach ein wunderbarer Weg ist, dass diese Maschinen sich zukünftig weiter differenzieren von der Konkurrenz, dass die immer besser werden, dass die schneller besser werden. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Angle, der ist ganz wichtig, dass man da einsteigt und wirklich über die Herausforderungen des Geschäfts kommt, die mitunter gar nichts mit Daten und KI zu tun haben, dann aber in einer vernünftigen Diskussion, also sehr häufig einfach realisiert, ja, das Datenthema, das ist eigentlich ein wirklich ganz guter Weg, um dieser strategischen Herausforderung zu begegnen. Und dann diskutiert man das Ganze natürlich auch auf einer viel besser vermittelbaren Ebene, ne? Weil beim Datenthema geht es ja auch erstmal so um die Kosten. Mhm. Aber jetzt auf einmal ist man halt beim Thema Strategie. Wie wird das Ganze bilanzwirksam? Wie können wir jetzt endlich Geld verdienen damit? Und dann fällt es natürlich auch leichter, so eine Organisation oder einen größeren Geschäftsbereich einfach auch mitzunehmen auf die Reise.
Was ich immer wieder gefragt oder mitbekomme, ist, dass Personen zu mir kommen und sagen, wie kann ich die datengetriebene Organisation oder Data-Inspired Organization antreiben. Aber ich glaube, wenn du, dafür brauchst du auf jeden Fall Gehör beim Top-Management und musst ja auch irgendwie wahrgenommen werden, dass du das Ganze verstehst, weil wir sind jetzt sehr strategisch vorgegangen und haben versucht, natürlich irgendwie so ein bisschen die gesamte Organisation uns anzuschauen. Ich glaube, das ist schon schwer als Mitarbeiter, je nachdem auf welcher Ebene man ist, sowas auch vorzustellen, weil man dann sich auch zutraut, wie du gerade sagst, nochmal die Meinung zu geben, warum man glaubt, dass der CEO oder wer auch immer seinen Job besser machen kann, wenn er darauf hört, was man selber sagt.
Bisschen wie Bundestrainer, ne? Also ja, muss man immer aufpassen. Das ist so ein bisschen, hab ich auch beim Schreiben dieses Buchs bemerkt, das ist natürlich, wenn man jetzt als, was jetzt mal ganz überspitzen, als einfacher Mitarbeiter, als einfache Mitarbeiterin sagt, ja, ich würde jetzt aber gerne datengetriebener sein oder mehr mit Daten machen. Das ist so nicht ganz einfach, weil natürlich auch das datengetriebene Agieren ja sehr viel zu tun hat mit Kultur in einem Unternehmen. Da gibt es so ein schönes Zitat von Jeff Bezos, der gesagt hat, datengetriebene ist Organisation dann, wenn die jüngste Mitarbeiterin, der jüngste Mitarbeiter die seniorste Person im Raum erfolgreich mit Daten herausfordern kann und sagt, ne, also was da erzählt wird, das ist zwar ganz schön, aber ich habe hier Daten, die sagen was anderes und dann ist das kulturell akzeptiert. Und da gibt es natürlich einfach viele Leute, die nicht in einer Position sind, um jetzt einmal die Kultur des Unternehmens irgendwie zu drehen. Gleichzeitig natürlich hat man ja immer seinen eigenen Wirkbereich. Also ich denke, na, auch Teams können sich ja auch entscheiden, dass sie mehr mit Daten machen. Ich denke, das Wichtige an der Stelle ist halt, auch da wieder vom Business-Problemen zu kommen. Ne? Also dass man sagt, okay, wir haben hier als Team eine Aufgabe und die wollen wir jetzt besser lösen. Da wollen wir jetzt effizienter sein, da wollen wir jetzt irgendwie mehr Umsatz holen oder was auch immer unsere Teamaufgaben sind. Und erst dann kommen die Daten ins Spiel, dass man also nicht mit den Daten anfängt und sagt, wir wollen jetzt mehr mit Daten machen, sondern dass man eher sagt, was haben wir denn für Herausforderungen, was haben wir für Ziele, was erwartet die Organisation denn eigentlich von uns? Und wenn man das mal klar hat, dann zu sagen, okay, und jetzt lass uns doch mal schauen, wo wir da Daten einsetzen können, weil das einfach das beste Mittel ist, um diese Ziele dann auch zu erreichen. Mhm. Und dann hat man das Ganze, glaube ich, von der richtigen Reihenfolge her einfach aufgezäumt. Also einfach nur zu sagen, ich will jetzt mehr mit Daten machen, das geht nicht gut. Also das geht auch als Projekt nicht gut oder als Vorhaben, weil es ja die ganze Sache auf den Kopf stellt eigentlich, ne?
Ja. Ich würde es eigentlich nochmal ganz anders versuchen, weil du hast dieses Ja- oder Nein-Prinzip bei macht es mit Daten und wir müssen datengetriebener werden oder dateninformierter werden, wie auch immer. Und ich glaube, es wird nicht funktionieren. Und was man im Marketing gelernt hat, ist ja eigentlich, du baust auch drei Preismodelle und das Kleinste hat zu wenig Leistungen, dafür auch einen günstigen Preis, das kauft keiner. Das andere hat einen zu hohen Preis, aber okay Leistung und dann entscheidet man sich für die Mitte. Was ich auch nochmal gelernt habe, ist dieses, du gehst eigentlich zu deiner Führungskraft und schreibst drei Lösungsvorschläge vor, ein Problem zu lösen. Und eins dieser Lösungsvorschläge ist es, mit Daten zu machen. So. Und dann kann man sich entscheiden mit, vielleicht ist die ganz linke Variante, man macht es eben sozusagen überhaupt nicht, man löst das Problem nicht, man hat nur Schmerzen. Das mittlere Variante, die man als Lösungsvorschlag mitbringt, ist dieses Thema, man macht es mit Daten, Aufwand, Ertrag. Und das andere ist sozusagen, man macht es komplett neu oder wie auch immer die dritte Lösung ist. Und dann hat, glaube ich, eher auch die Führungskraft die Möglichkeit, nochmal zu entscheiden und Varianten durchzuspielen. Ich versuche das auch gerade immer mit meinen Führungskräften und den Leuten in der Agentur, wo wir andere Firmen beraten, sagen, hey, bitte lasst uns doch nicht einen Lösungsvorschlag zum Kunden bringen, sondern lasst uns alle anderen, die wir durchdacht haben oder die wir schon gar nicht mehr durchdenken, weil wir sie eben auf unserer Basis unserer Erfahrungen wissen, dass sie nicht funktionieren, trotzdem den Kunden aufzeigen und erklären, damit er versteht, warum wir zu dieser einen Entscheidung gekommen sind.
Ja.
Und dann hast du den Kunden eben mitgenommen und dann hast du den Stakeholder mitgenommen und dann ist es nicht so ein, du bist blöd, wenn du nicht die Daten nutzt, sondern dann ist es ein, welche Entscheidung wollen wir machen? Wir wollen nur dieses Problem lösen. Es geht nicht darum, dass wir dir die Daten verkaufen wollen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ne? Also einfach auch zu sagen, okay, Daten sind jetzt ein Werkzeug. Wie gesagt, in den meisten Fällen sind die auch das richtige und gutes Werkzeug, aber eben nicht diese Zwangsläufigkeit dann da drin zu haben. Ja. Und es gibt ja auch durchaus Fälle, wo man einfach sagen muss, da lohnt sich das mit den Daten nicht. Also das ist oftmals in vielen Bereichen ein Riesenunterfangen. Die ganzen Analysen zu machen, die Produktionsprozesse entsprechend umzustellen. Das Ganze muss gebaut werden, das Ganze muss gewartet werden. Also es ist ja oftmals auch so ein bisschen so eine Fantasie, ja, mit Daten geht das jetzt auf einmal schnell, billig und einfach. Und das ist ja gar nicht so, sondern der Aufwand muss sich rechnen. Also ich weiß noch, wir hatten mal eine Anfrage von einem Metallteilebauer, der wollte halt so Produktionsprozess mit der Qualität von den Metallbauteilen dann in Verbindung bringen und hat gesagt, ja, könnt ihr nicht eine datenbasierte Lösung entwickeln, die mir sagt, aus welcher Produktionscharge ein Metallteil kommt. Na, habe ich so gemeint, na Moment mal, also Produktionscharge, Metallteil, ihr wisst doch, aus welcher Charge die kommen. Und dann haben die gemeint, nee, das ist alles nicht so einfach, weil kannst du es nicht einfach mit dem Filzstift draufschreiben, ne? Diese Teile, die werden halt ziemlich brutal bearbeitet, die kommen in, was weiß ich, in Säurebad, werden gesandstrahlt und was weiß ich. Also da kann das schon mal verloren gehen, in welcher Charge die sind. Das wäre schon möglich, das nachzuverfolgen, aber das wäre ja ziemlich aufwendig. Und da war so eine ganz klare Erwartung, ne? Also der Prozess, den wir kennen, wie wir Metallteile markieren, der ist ziemlich aufwendig. Jetzt machen wir das aber doch lieber mit Daten, weil da geht das alles einfach, schnell und günstig. Also lieber eine KI entwickeln, die vorhersagt, aus welcher Charge ein Metallteil kommt. Und das werfe ich auch niemanden vor, der da an der Unterhaltung beteiligt war, sondern das zeigt einfach, dass ganz häufig eben so ein bisschen überpropagiert wird, ne? Also mit Daten kriegst du das alles gelöst und das ist alles easy und das macht dann sowieso die KI und man dann sagen muss, nee, nee. Also wenn wir das produktiv entwickeln, ist das auch eine aufwendige Lösung. Und was das schlussendlich bedeutet ist, man kann nicht sofort alles mit Daten machen, sondern man muss sich auch da eben überlegen, ne? Das ist schon aufwendig, also sowohl ressourcentechnisch, aber auch politisch und so. Und da schon auf die strategisch ganz großen Pferde zu setzen dann letzten Endes, weil es ansonsten sich auch einfach nicht rechnet. Ne? Der Prototyp ist dann immer billig, aber den wirklich groß zu kriegen und dann lauffähig zu haben, steckt schon was drin.
Sebastian, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wir nehmen ja freitags nachmittags auf und ich muss jetzt oder darf jetzt in meinen Wochenendsport, das hatte ich ja jedem jetzt auch nochmal empfohlen, irgendwie an sich selber zu denken. Und ich.
Ja, das mache ich jetzt auch gleich. Also von daher hältst du mich hier ehrlich, das ist gut. Ja, 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 ja.
Das ist sehr spannend. Ich glaube, wir werden uns ja auch nochmal persönlich austauschen. Ich glaube, wir können ja auch die Leute auch nochmal als Feedback geben, wie sie die Folge zu dem Thema fanden und ob wir da nochmal tiefer einsteigen. Alle, die meinen Podcast hören und noch nicht mir folgen, gerne auf Spotify, Apple Podcast und YouTube mir folgen, auch im Sebastian oder mir auf LinkedIn folgen, wenn ihr es noch nicht habt. Und wir würden die zwei klassischen Fragen stellen. Was macht denn Sebastian, außer die TXT-Datei zu erstellen und da viele Infos reinzuschreiben? Ja, also was machst du privat mit Daten und welcher Filmtitel?
Ja, also privat mit Daten ist vielleicht ein bisschen ein ungewöhnliches Beispiel, aber ich bin seit 10 Jahren auf der Jagd nach dem perfekten Sauerteigbrot. Also ich habe irgendwann mal, als ich in den USA war, zu backen angefangen. Und da gibt's inzwischen also ganze Büchlein voll mit Daten dazu. Also von irgendwelchen Mehlmischungen, Temperaturparametern. Also es wird, ich kann da richtig tief eintauchen. Ist eine Reise, die noch überhaupt nicht fertig ist, weil so ein Sauerteig halt leider ein lebender Organismus ist. Das heißt, die Datengrundlage und Parameter ändern sich da auch immer. Und dem spüre ich jetzt datentechnisch nach und werde das jetzt wahrscheinlich auch noch viele, viele Jahre tun. Beim Filmtitel Mission Impossible ganz klar, aber eher die Fernsehserie, weil in der Fernsehserie geht es ja eigentlich immer darum, dass sie am Anfang irgendwie so eine Mission bekommen, wo jeder immer denkt, boah, also ob das klappt und ob das gut geht. Und dann stellen die wirklich ein Team zusammen von Leuten, die immer so ganz unterschiedliche Dinge können. Ja. Und dann lösen sie den Fall und dann schaffen sie das Unmögliche. Und ich finde so, gerade im Datenbereich, wenn man was bewegen will, ist es doch eigentlich genau ähnlich. So am Anfang denkt man immer, boah, ob das klappt. Und jeder sagt, nee, also unmöglich und das werden wir nicht schaffen. Und dann findet man die richtigen Leute und jeder bringt da seine und ihre Spezialisierungen ein und dann kriegt man das ganze Ding vom Stapel. Und leider nicht in 50 Minuten wie so eine Fernsehfolge, aber da fühle ich mich immer wieder dran erinnert.
Ja, sehr schön. Sebastian, vielen, vielen Dank für die Folge.
Ich habe dir zu danken, Jonas. Danke für die Einladung. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf ganz viele Gespräche in was auch immer für Kontexten, die sich da ergeben werden.